Wir sprechen jetzt über eine ganz besondere Beobachtungsmission, buchstäblich am anderen Ende der Welt, in Tonga. Also, wenn wir im Atlas Australien suchen und dann nochmal gut 3000 Kilometer weiter nach rechts gucken, also in Richtung Osten, dann liegt da Tonga mitten im Südpazifik. Und dass Tonga der Mittelpunkt dieser Forschungsreise wird, das hat einen konkreten Grund, weil rundherum viel Meer ist. Es geht nämlich um Satelliten, die wieder auf die Erde stürzen und dabei möglichst keinen Schaden anrichten sollen. Ein Stuttgarter Forschungsteam will jetzt beobachten, was beim Wiedereintritt genau passiert. Im Studio ist Uwe Gradwohl aus der ARD Wissenschaftsredaktion. Uwe, erklär mal, wie machen die das?
Naja, das Team kommt vom Institut für Raumfahrtsysteme der Uni Stuttgart. Die haben dort auch ein großes Labor. Da können sie in einem sogenannten Plasmawindkanal auch untersuchen, wie Material, das aus dem Weltall auf die Erde zurückstürzt, wie das verglüht. Nur ab und zu müssen die eben auch mal nach echten Abstürzen gucken, um ihre Simulationen zu vergleichen mit dem, was in der Wirklichkeit passiert. Und da gibt es jetzt eine schöne Gelegenheit im Auftrag der Europäischen Weltraumagentur der ESA. Sollen sie eben von Tonga aus über den Südpazifik fliegen. Das heißt, sie müssen aus einem sich schnell bewegenden Flugzeug heraus mit Kameras genau auf den richtigen Punkt gucken, an dem diese Satelliten verglühen. Und verglühen, das klingt dann so nach einem hellen Lichtstreif, das wird aber nicht der Fall sein. Das Ganze passiert tagsüber, es ist vielleicht so ein ganz kurzes Aufleuchten und die Kameras müssen entsprechend empfindlich sein, um das sehen zu können. Und man muss entsprechend hochfliegen, also dieses Flugzeug, das sie dafür chartern können, das kann bis auf 15.000 Meter Höhe fliegen. Das ist doch eine Ecke mehr als der normale Passagierflieger.
Was für Satelliten sind das, die da auf die Erde zurückfallen?
Ja, das sind eigentlich legendäre Satelliten, kann man schon sagen. Das sind die ESA-Cluster-Satelliten. Die hatten den Auftrag als kleiner Schwarm, es gab 4 von diesen Cluster-Satelliten. Diese 4 sollten zusammen die räumliche Struktur des Erdmagnetfelds untersuchen. Seit dem Jahr 2000 haben sie das über viele Jahre getan, hoch erfolgreiche Mission. Und die haben eine besondere Umlaufbahn. Die fliegen nämlich zum einen recht weit weg von der Erde und tauchen dann für einen relativ kurzen Zeitraum in die Erdatmosphäre ein. Das heißt, man weiß ziemlich genau, wann die immer auf ihrer Bahn abgebremst werden. Nur in der Zeit, in der sie mal kurz durch die obere Erdatmosphäre so durchdippen, da werden sie abgebremst. Und deshalb weiß man auch genau, wann das Abbremsen ausreichend ist, damit sie dann vollends abstürzen. Bei den meisten Satelliten weiß man nicht genau auf die Sekunde, wann die abstürzen. Bei denen weiß man es aber. Deshalb kann man mit denen so eine Forschung machen. Und vielleicht noch ein kleiner Funfact. Diese Satelliten, die tauchen eigentlich jetzt schon zum zweiten Mal in die Erdatmosphäre ein, denn sie sind mal gestartet, die ersten Cluster-Satelliten, die sind 1996 gestartet, waren an Bord der Ariane 5-Rakete, die damals abgestürzt ist. Also die eigentlichen Cluster-Satelliten, die sind schon längst abgestürzt. Die Ersatzsatelliten, die dann 4 Jahre später gestartet wurden, die tauchen jetzt in die Erdatmosphäre ein und dienen dann auch nochmal der Forschung.
Also um die geht's jetzt. Was ist eigentlich der Grund für die Untersuchung? Also was untersuchen die Forscher genau und wozu?
Ja, es gibt immer mehr Satelliten in den sogenannten erdnahen Umlaufbahnen, so in wenigen 100 Kilometer Höhe. Wenn man jetzt Stand heute gucken würde, würde man sicherlich mehr als 15.000 inzwischen zählen. Vor ein paar Jahren waren es nur 4.000 oder 5.000. Klar, das große Starlink-Satellitennetzwerk ist auch ein Grund dafür. Aber diese Satelliten haben auch nur eine begrenzte Lebensdauer. Und jeden Tag werden da künftig Satelliten zurück zur Erde fallen und verglühen. Und wie die genau verglühen, solche Satelliten, das weiß man nur grob. Aber so die Details, die weiß man eben nicht. Welche Rückstände bleiben da in welcher Höhe in die Erdatmosphäre zurück? Was hat das für Folgen? Da ist man jetzt erst dabei, Daten zu sammeln und die Mission, diese Forschungsmission, die Beobachtungsmission, die ist ein Teil davon, von dieser Datensammlung.
Es kommen ja immer mehr Satelliten runter, ne? Wir haben ja auch beispielsweise die ganzen Telekommunikationssatelliten hier von Herrn Musk und so weiter. Immer mehr Weltraumschrott gibt es. Gleichzeitig kriegen wir aber auch jede Menge Meteoriten ab. Das war ja zuletzt so, auch jetzt gerade bei den Perseiden, wo ja ganz viele kleine Meteoriten irgendwie zu sehen waren am Himmel. Wie ist eigentlich das Verhältnis zwischen natürlichem Eintrag und dem von den Menschen gemachten? Kann man das sagen?
Ja, da kann man schon mal sich schnell eine Zahl zusammenrechnen. Also man weiß, dass pro Tag natürliches Gesteinsmaterial in der Menge von so 40 bis 100 Tonnen, schätzt man, kommen da pro Tag runter. Und damit man jetzt pro Tag genauso viel Raumschrott auf die Erde fallen lassen müsste, müssten doch ganz schön viele Satelliten pro Tag abstürzen, dass da 100 Tonnen zusammenkommen. Das sind pro Tag vielleicht, wenn jetzt 2, 3 Satelliten auf einmal abstürzen würden am Tag, dann wären das immer noch so knapp erst eine Tonne. Also von der Menge gibt es einen ganz großen Unterschied. Natürliches Material ist bei weitem mehr als das Satellitenmaterial. Nur, die Satelliten bestehen eben komplett aus Metall. Und Meteoriten, die haben nur einen ganz geringen Metallanteil. Das heißt, wenn man den Metallgehalt vergleicht, dann ist man bei der Metallmenge sehr schnell an dem Punkt, an dem das menschengemachte Metall, das aus dem Weltall zurückkommt, in der Menge vergleichbar ist, dem natürlichen Metall, das mit den Meteoriten auf die Erde kommt.
Wenn Metalle jetzt verdampfen, hat das eigentlich Auswirkungen auf die Atmosphäre, kann man das sagen?
Es ist eben vor allem Aluminium, das aus dem Satelliten bestehen. Und wenn das verdampft, wenn das da sich auflöst, verglüht in der Erdatmosphäre, dann wird ein großer Teil davon zu Aluminiumoxid. Und dieses Oxid, das ist genau genommen das Al2O3, von dem meint man, dass es doch auch das Klima beeinflussen könnte, also die Temperaturen eben auch in der Erdatmosphäre beeinflussen könnte. Aber wie gesagt, die genauen Daten fehlen noch, da muss man noch viel Daten sammeln und das soll jetzt passieren.
Könnte es auch irgendwann Einfluss darauf haben, wie man eigentlich Satelliten baut?
Ja, die Europäische Weltraumagentur, die hat sich sowieso schon seit vielen Jahren auf die Fahnen geschrieben, dass man europäische Satelliten so bauen möchte, dass nicht allzu viel am Schluss von ihnen zum einen auf die Erde runterfällt, dass das meist eben auch verglüht und dass die so entsorgt werden, dass es für die Umwelt möglichst wenige Folgen hat. Welche Folgen es eben hat, dieses Verglühen, muss man jetzt genau erforschen. Wichtig ist, dass man eben sieht, es sind nicht nur die Satelliten, die da ins All fliegen, die am Schluss wieder verglühen, sondern jeder Satellit sitzt anfangs auch an der Spitze einer Rakete. Also es ist nicht nur das Satellitenmaterial, das man im Blick behalten muss, sondern auch die Raketen, die da gestartet werden. Auch dieses Material, diese Stufen kommen wieder zurück, verglühen, bringen auch noch zusätzlichen Eintrag in die Erdatmosphäre. Und die Europäische Weltraumagentur, der muss man so gut halten, dass sie das im Blick hat und dass sie das eben genau erforschen möchte, um die Folgen dann möglichst gering zu halten.
Uwe Gradwohl aus der ARD-Wissenschaftsredaktion, der bleibt mit dem Team auf Tonga in Kontakt. Das Ganze ist ja nicht so ganz einfach. Von einem schnell fliegenden Flugzeug aus, genau zum richtigen Zeitpunkt für ganz wenige Sekunden, die Kameras auf den vorausberechneten Punkt am Himmel zu richten, an dem dann der Satellit verglühen soll. Ein schwieriges Experiment der Forschenden vom Institut für Raumfahrtsysteme der Uni Stuttgart. Ob es geklappt hat, das besprechen wir dann in circa 2 Wochen. Vielen Dank, Uwe.
Gerne.